Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 279. Es ist der 24.01.2021. Heute mit dabei der Eugen.
Hallo.
Und ich, der Robert, seid gegrüßt. Bis jetzt haben wir außer dem Kampf von Garcia dieses Jahr keinen großen Kampf gehabt. Dieses Jahr, auf den wir zurückblicken könnten. Außer vielleicht, wen es interessiert, auf den Kampf von dem ehemaligen Game of Thrones Darsteller Halvtor Björnsson. Aber
unglaublich.
Glaube ich auch nicht. Ja. Deswegen springen wir direkt zur Vorschau.
Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe.
Und da es eigentlich am kommenden Wochenende, 29. und 30. Januar 2021, nur eine Fightcard wirklich interessant. Die findet in Kalifornien statt, im Shrine Exposition Center in Los Angeles. Ist eine Veranstaltung von TGB Promotions von Tom Brown. Und dort kämpfen im Supermittelgewicht um die Weltmeisterschaft, nach Version der IBF, Caleb Plant gegen Caleb Truax. Ist ein 3-Sterne-Kampf. Eugen, findest du, dieser Bewertung wird der Kampfansetzung gerecht? Es geht ja immerhin um eine Weltmeisterschaft.
Ja, durchaus. Ne? Also die Wettanbieter sehen den Kampf ja ganz klar bei Plant. Wobei Truax natürlich auch in der Vergangenheit jemand war, der dem einen oder anderen schon größere Probleme bereitet hat. Also ganz, so ganz glasklar wie die Wettanbieter sehe ich es jetzt nicht, gerade weil Plant jetzt auch eigentlich ja noch niemanden wirklich Namenhaftes geboxt oder brutal zerstört hat. Und von daher, ja, ein nettes Kämpfchen, wird der, glaube ich, nicht so leicht für Plant, aber er wird da irgendwie den Punktsieg schon einfahren. Also es ist ein netter Kampf, aber jetzt auch nichts, wo man jetzt so mit der Zunge schnalzt. Das zeigt ja auch so ein bisschen momentan, in was für einer Situation wir uns befinden. So wirklich die ganz, ganz großen Leckerbissen sind noch nicht angekündigt. Und ja, da ist einfach die Situation, dass man da einfach abwartet. So, ne? Weil wenn das ganze Impfgeschehen eine Fahrt aufnimmt, ist vielleicht ein Corona-Ende irgendwo am Ende vielleicht schon absehbar. Und dann wartet man noch ein Weilchen mit den wirklich großen Kämpfen, die dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr kommen werden.
Oh, muss man mal gucken. Die Frage ist halt, man muss halt den Kampf finanzieren können. Und wer weiß, wenn jetzt irgendwie irgendein Scheich sagt, vor 100 Leuten zahlt der 100 Millionen Dollar, kann ja sein.
Ja, wird das stattfinden, das ist Boxen. Also natürlich findet das dann statt.
Ja, Menschenrechte hin oder her.
Ach, Menschenrechte, Geld.
Ja, eben. Mit Geld kannst du Menschenrechte kaufen. Ja, wie du aber schon gesagt hast, jetzt nur mal vielleicht auf den Kampf zurückzukommen, es ist ein nettes Kämpfchen. Es ist nicht mehr, es ist aber auch nicht weniger. Caleb Truax ist ein alter Veteran, der jetzt bisher 4-mal verloren hat, davon nur 2-mal durch K.O. Und das dann einmal gegen Daniel Jacobs und gegen Anthony Durell und das im Mittelgewicht. Und das ist auch schon 4-5 Jahre teils her, teils 6 Jahre.
Genau, und die anderen waren Jermaine Taylor und James DeGeele. Also allesamt sehr namhafte Leute.
Eben.
Und von daher, weiß ich nicht, ich habe jetzt auch keine sonderlich hohe Meinung von Caleb Plant. Ja, er hat Feigenbutz geschlagen, ja. Aber sonst ist seine Vita ja auch relativ überschaubar. Und ja, das wird auch kein Pound-for-Pound-Leckerbissen. Das ist ein netter Stay-Busy-Kampf, alles gut, aber es ist jetzt ja nichts, wo man sich groß drauf freuen müsste oder so.
Ich denke jetzt auch nicht, dass das dass da jetzt irgendeine riesen Überraschung bei rauskommt. Ich meine, die beiden Boxer trennen gut 9 Jahre. Beide sind 1,85 Meter groß, haben eine Reichweite von 1,88 beziehungsweise 1,91. Ja. Die K.O.-Quote liegt bei Caleb Truax bei 50%, bei Plant bei 60%, also auch beides jetzt nicht so die Heavy-Hitter. Ja, ich denke, das wird ein ungefährdeter Punktsieg für Caleb Plant.
So sollte es kommen, aller Wahrscheinlichkeit nach.
Und somit ist auch schon die Vorschau beendet. Dann kommen wir jetzt zu unserer nächsten Kategorie. Und das sind die Hörerfragen.
Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
Da haben wir unter anderem eine Frage bekommen, die haben uns jetzt mal rausgepickt. Und die hat der Alexander bei YouTube uns gestellt. In den Folgen mit Ahmet Öner sagte dieser, oh, da hat aber jemand eine sehr alte Folge rausgepickt. Wie lange sind die Interviews mit Öner her? 5 Jahre? Lange, 6 Jahre? Lange,
aber das war mit die besten, auf jeden Fall.
Ja, nochmal. In den Folgen mit Ahmet Öner sagte dieser, dass damals die WBO ein gekaufter Verband gewesen sei. Dazu hat er Klaus-Peter Kohl vom damaligen Universum Bockstein mit ins Spiel gebracht. Da ich großer Fan von Dariusz Michalczewski bin und seinen WBO-Titel vielfach verteidigt hat, dazu Rekordhalter im Halbschwergewicht ist, wollte ich wissen, ob Michalczewski doch nicht so gut war und die Kämpfe nicht ganz echt. Ich finde, dass er wirklich so gut war und den Kampfnamen Tiger nicht umsonst trug. Er war immer im Vorwärtsgang und aggressiv. Grüße, ihr seid spitze. So, erstmal dafür danke für die Frage und danke für das Kompliment.
Ja.
Ja, das ist eine gute Frage.
Ist es, aber ich denke, der Tiger war schon verdammt stark. Natürlich war er WBO-Titelhalter und die WBO war ja schon in den 90ern nicht der renommierteste Verband, wenn man das so sagen kann. Heute zählt er im Grunde wie jeder andere auch von den 4 Weltverbänden. Die WBA ist ja der älteste Titel, aber die haben sich ja doch durchaus durch nicht unbedingt immer schöne Entscheidungen, gerade durch diese Titelinflation momentan, ja, finde ich, stehen sie nicht sonderlich gut da für mich. Also es gibt im Grunde 4 Titel momentan und der WBO-Titel war schon in den 90ern der unbedeutendste dieser Verbände. Allerdings war der Tiger, der Name passte schon, also ich fand ihn als Boxer fantastisch. Gerade auch fürs Fernsehpublikum war er wie gemacht. Er hat auch gerne mal viele Hände gefressen, kam dann oft gerne spektakulär zurück, teilweise mit einer linken Wahnsinn. Also boxerisch war er schon, fand ich, verdammt stark. Man darf ja auch nicht vergessen, er war ja auch mal Cruisergewichtsweltmeister und der hat Virgil Hill geschlagen, nachdem Virgil Hill Henry Maske besiegt hat. Und er hatte da 3 Titel. Er war ja WBA-Champion, IBF-Champion und WBO-Champion. Also hatte 3 Gürtel vereinigt. Und dass jemand 3 Gürtel vereinigt, ist schon äußerst selten so im Deutsch. Dass überhaupt jemand Gürtel vereinigt, ist äußerst selten irgendwie im deutschsprachigen Raum. Das gibt es fast gar nicht, aber ihm ist es gelungen. Und das war verdammt stark. Und er hat auch die Hallen voll gemacht. Er hat in St. Pauli das Ding voll gemacht. Also er war schon ein Boxer, von dem wir heute in Deutschland nur träumen können, dass wir jemanden mit dieser Qualität haben. Natürlich gab es auch andere starke Light Heavyweights in der Zeit, insbesondere natürlich der All-Time Great Roy Jones Jr., aber er war schon real. Also ich weiß man natürlich auch nicht, wie es gegen diese Leute ausgegangen ist. Schwer zu sagen. Kleine, ja, was so eine kleine Schmach hat er im Rekord, finde ich, der erste Rocky-Gianni-Kampf, da sind sich ja eigentlich alle einig, den hätte er verloren, hat er eigentlich verloren, er hat da nur den Ausstieg zur rechten Zeit gesucht, das hat er sehr schlau gemacht, aber sonst, finde ich, hat der Darius schon eine sehr beeindruckende Karriere gehabt und wenn man ihn als Deutschen in Anführungsstrichen sieht, dann ist er sicherlich auch einer der besten deutschen Boxer aller Zeiten. Und oder wenn man ihn als Pole sieht, sicherlich auch einer der besten Polen. Also das ist schon beeindruckender Kämpfer gewesen und auch viel gekämpft, harte Kämpfe gemacht und ich fand ihn immer unterhaltsam von seiner Persönlichkeit und natürlich von seinem Boxstil her auch. Ne? Er war jetzt nicht der größte Skiller, aber es war immer mit Herz, es war immer was los, es hat immer Spaß gemacht. Also ich vermisse die Zeiten mit dem Tiger.
Dem ist fast nichts hinzuzufügen. Was man natürlich hinzufügen kann, ist, wie du ja eben schon erwähnt hast, auch als er dann Virgil Hill besiegt hatte, dass er dann auch WBO und IBF und WBA Champion war. Diese Titel hat er aber auch postwendend niedergelegt. Und wenn du jetzt dir den Kampfrekord...
Ja, sicherlich, das ist natürlich auch...
Wenn du jetzt dann noch dir den Rekord so anguckst, da waren auch, also da waren sehr gute Sachen bei, wie Virgil Hill, da waren jetzt natürlich aber auch ziemliche Krampenkämpfe bei, wie zum Beispiel Andrea Maggi oder Muslim Biaslanov.
Ach, so schlecht waren die auch nicht. Das,
ja, aber das war jetzt auch nichts, jetzt wo du sagst, ja, aber das ist eine Weltmeisterschaft.
Ja, aber so Typen wie Leon Sababa und so, das waren schon starke Leute. Also wenn man das vergleicht mit der heutigen Zeit, da kommt keiner von den deutschen Light Heavyweights dran, an diese, also von den aktuellen, nicht annähernd. Da wäre keiner in der Lage, Boxer dieser Qualität wahrscheinlich zu besiegen.
Ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass das so wäre. Ich habe nur gesagt, für eine Weltmeisterschaft
ja,
ist jetzt so jemand wie einen Andrea Maggi fand jetzt nicht so den Anforderungen gerecht, die eine Weltmeisterschaft bieten sollte. Aber ich will jetzt auch nicht jetzt irgendwie so tun, als wäre Michael Szewski der Einzige, bei dem das so wäre. Das hast du ja häufig, dass du da jemanden hast, wo du denkst, wie ist der denn jetzt zu dieser Weltmeisterschaft gekommen? Erinnere dich mal an den Kampf Klitschko gegen wie hieß der denn nochmal aus Neuseeland? Alex Lierpei, der ist ja auch nur durch Zufall quasi Pflichtherausforderer geworden, wo sich halt auch jeder gefragt hat, warum?
Das ist richtig.
Also, was sagen wir abschließend? Also, ist er ein All-Time-Great? Ich würde sagen, ja.
Ja, im deutschen und polnischen Bereich auf jeden Fall. Aber
oder sagen wir mal europäisch. Europäisch kann man das schon sagen.
Ja,
natürlich sind da auch ein paar Sachen bei, so, die den Rekord natürlich etwas aufgehübscht haben. Aber im Großen und Ganzen war das schon echt ein guter Boxer.
Auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, das ist vielleicht ähnlich wie Tomasz Adamek, der auch fürchterlich beeindruckend war in seiner Prime. So auf diesem Level weiß ich gar nicht, wen ich da vorne sehen würde. Also die sind beide, finde ich, extrem geil. Und ja, Michael Szewski, für mich war das immer wunderbar, ihm zuzuschauen. Mir hat er immer Freude gemacht. Auch wenn ich einen gewissen Hass hatte, so damals beim Rocky Gianni 1. Das fand ich schon echt fragwürdig. Dass irgendwie so ein bisschen unehrenhaft war. So habe ich es zumindest empfunden. Aber es war natürlich die Chance für den Ausstieg und dann hat er es getan. Ja, aber ich finde, das ist so ein bisschen so ein schwarzer Fleck in seiner Karriere. Und am Ende der Karriere hat er zwei Kämpfe verloren, aber die waren natürlich auch, da war er einfach schon auf, würde ich sagen. Also da hat er schon deutlich körperlich nachgelassen, weil sein Stil natürlich auch ja, ihn, denke ich, schon relativ schnell hat altern lassen. Das war jetzt nicht und sein Lebenswandel natürlich auch. Ne? Also, der hat auch gerne relativ viel Geld für viele Dinge ausgegeben. Sagen wir mal so.
Ja.
Gesund gelebt hat er nicht und gesund gekämpft hat er nicht. Aber so in der Prime war er fürchterlich schwer zu besiegen. Also, da sehe ich auch nur ganz, ganz wenige, wo ich sagen würde, ja, auf jeden Fall hätte er gegen die gewonnen, weil er einfach auch Power hatte und die Kämpfe einfach teilweise auch mit einer Linken einfach mal drehen konnte. Das war schon richtig, hat mir richtig Freude immer gemacht, weil es, man wusste nie so immer, was kam beim Tiger und es ist halt, wie man sich so einen Boxer vorstellt, so ein bisschen halbseiden, nicht unbedingt immer seriös lebend, aber immer Leistung bringend und das war der Tiger, also ich mochte ihn immer.
Es ist zwar die Kategorie von den Zuhörerfragen, aber da bringe ich jetzt mal eine Frage ein. Das ist ja auch eine der meistgestellten Fragen. Wer war der Bessere? Wer hätte gewonnen? Michael Szewski oder Henry Maske?
Ja, in der Prime würde ich sagen, vielleicht war sogar Rocky Gianni der Beste von den dreien, weil der hat eigentlich auch Maske und Michael Szewski beide geschlagen, mehr oder weniger. Ich weiß, im ersten Kampf. Aber wer wäre besser, Maske oder Michael Szewski? Das ist eine schwierige Frage. Ich würde da schon mit dem der bessere Boxer war sicherlich Maske, aber in einem Profikampf, beide in der Prime, wäre ich glaube ich mit Michael Szewski gegangen, weil ich glaube, mit der Power hätte er ihm schon echt wehgetan. Aber ist natürlich auch schwer zu sagen. Vielleicht wäre es Maske, der zweifelsohne auch Skills hatte und defensiv durchaus stark war. Vielleicht wäre es ihm auch gelungen, ihn einfach 12 Runden ziemlich wegzuhalten und auszuboxen. Also finde ich kaum zu sagen, wer der wirklich gewonnen hätte. Ich würde Tennis leicht pro Michael Szewski, aber einfach ist es nicht.
Mit den Impressionen, die du natürlich aus dem ersten Rocky Gianni-Maske-Kampf hast, wo auch Maske unter dem Druck, beziehungsweise mit dem Druck von Rocky Gianni nicht so richtig zurechtkam, gehe ich eigentlich auch mit Michael Szewski, weil Das konnte der Druck machen. Und von daher denke ich auch, dass Michael Szewski Maske Minimum in einem Punktsieg besiegt hätte. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal, und jetzt haben wir gleich einiges vor uns, zu der Kategorie Nachrichten.
Die Box-Podcast Nachrichten.
Und da haben sich in den ersten 3 Wochen dieses Jahres, wo wir ja keine regulären Folgen soweit machen konnten, auch ein bisschen was angestaut. Fangen wir mit einer Nachricht an, denn eigentlich hätte jetzt am kommenden Wochenende in Florida auch eine Card stattfinden sollen, oder bei BoxRec steht sie nach wie vor drin, im Seminole Hard Rock Hotel und Casino in Hollywood, wo Manuel Char oder Mahmoud Char gegen Trevor Bryan um die WBA, um den WBA-Schwergewichtstitel hätten kämpfen sollen. So, und dieser Kampf findet anscheinend doch nicht statt. Wer hätte es gedacht? Ja, wer hätte es gedacht?
Ja. Das ist ja unglaublich. Also, dass bei Char mal ein Kampf nicht stattfindet, gerade wenn er in den USA ist, also undenkbar.
Also, ja, vor allem, wenn dieser Kampf erst publik gemacht wird, Anfang des Jahres und Ende Januar ist, soll dieser Kampf schon stattfinden. Und sonst ist noch gar nichts darüber durch die Medien gegangen. Wer hätte gedacht, dass dieser Kampf vermutlich nicht stattfindet?
Also, vollkommen überraschend. Also, ja. Dass Bachar oder Don King da mal ein Kampf nicht stattfindet. Wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich auch gefragt, bekommt er überhaupt ein Visum aktuell in der Corona-Situation mit seinem Hintergrund? Und damals wahrscheinlich noch mit Trump als Präsident. Wer weiß, ich habe mir das schon schwer vorstellen können, dass er da überhaupt einreisen kann. Wäre vielleicht möglich gewesen, weiß ich nicht. Man möge uns korrigieren, wenn wir falsch liegen. Das finde ich schon fragwürdig. Und wie du schon sagtest, so kurzfristig das Ansetzen, ohne wirklich perfekte Vorbereitung, ohne Fernsehpartner, also irgendwie kam mir das immer schon komisch vor. Und das ist, weiß nicht, das ist so ähnlich wie damals bei Wilder Povetkin. Das war auch äußerst komisch. Und es gibt halt gewisse Konstellationen, wo einem relativ klar ist, dass das Ding nicht kommen wird, wenn da gewisse Sachen nicht erfüllt sind. Also Fernsehsituation, Werbung, Undercard. Und wenn da vieles nicht steht, dann ist eigentlich für mich immer ein ganz klares Indiz, dass es abgesagt wird oder dass es nicht stattfinden wird. Und ja, so ist es dann hier auch anscheinend gekommen. Wer da jetzt dran schuld ist, schwierig. Also da wird es natürlich Schuldzuweisung geben. Wahrscheinlich Trump sag ich schon. Don King.
Im Zweifel immer Trump.
Ja. Trump, Don King, das ist alles der Gleiche. Da würde mich auch nicht wundern, den Don King noch Präsident würde in Amerika. Undenkbar ist er ja nicht. Nein, Quatsch, das ist schon so senil, das ist vorbei. Das war auch nicht ganz ernst gemeint, aber ja, wer da jetzt schuld ist, ich denke, da wird man sich gegenseitig da irgendwie die Schuld zuschieben und darauf bestehen, dass dem anderen der Titel entzogen wird oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ich kann mir da kein klares Bild von machen, wer da jetzt schuld ist und was da genau gelaufen ist. Vielleicht weiß irgendein Hörer da ja mehr, aber ich finde das relativ undurchsichtig. Oder wie siehst du das?
Du hast es gut zusammengefasst. Irgendwer wird schuld sein, aber es will niemand schuld sein und wird es dann dem anderen zuschieben und ach, weiß der Geier was.
Ja, vielleicht sind auch beide schuld, man weiß es nicht.
Ja, aber das wird auch keiner dann zugeben.
Nee, natürlich nicht. Schuldlos ist ja selten irgendwer, aber es ist auf jeden Fall eine komische Sache.
Ja, wie oft der Event steht jedenfalls bei BoxRec noch drin. Auf der Undercard kämpft soll Baibut Schumenov gegen Rafael Murphy um den WBA-Titel im Cruisergewicht kämpfen. Das ist ein Ein-Sterne-Kampf. Baibut Schumenov, das ist auch so ein Boxer, der irgendwie alle paar Jahre mal aus dem Loch rausgekrochen kommt, irgendwen kämpft und dann ist er wieder weg.
Ja. Das ist ähnlich wie Char, der kämpft dann irgendwie alle paar Jahre um irgendwelche Gold, Silber, Diamant, East-West-Gürtel oder Gold-Weltmeisterschaften oder so.
Ja, also Char hat ja noch bis zu seinem Titelgewinn eine verhältnismäßige Regelmäßigkeit gehabt, aber seit 2017, ich meine, wir reden jetzt also vom seit November 2017 und wir reden jetzt hier am 24.01.2021, hat der ja, ja nicht mehr geboxt und trägt halt diesen Titel immer noch.
Wie auch immer das möglich ist. Also, ich habe das ja schon oft gesagt, für mich ist er einfach jemand im Grunde nur auf Journeyman-Niveau, der keine besonderen Skills hat. Er ist langsam, er hat kein Monster-Kin, er hat kein Skill, keine gute Defensive, also die Siege sind oft, wenn man den ganzen Kontext sich mal so anschaut, teilweise so ein bisschen fragwürdig, ist meine Meinung. Aber da können die Hörer gerne anderer Meinung sein, aber für mich ist das, ja, keine Ahnung.
Auf der Undercard soll auch übrigens Beam Earns Steve Verne boxen, auch ein Don King Boxer, der mal
junges Talent.
Boah, dieser letzte Kampf von dem gegen Wilder, da wieder mit dieser einen Hand wie so ein Sack zusammengesackt ist.
Ist auch aus wie so ein Sack, körperlich, das passt schon.
Ja, ja, er ist wie ein Sack zusammengesackt mit der Optik eines Sacks. Oh, dreimal Sack in einem Satz.
Fantastisch. Ja, ja. Ja, solche Leute braucht man unbedingt noch im Ring. Schumanov und so und Steveren und so, das ist die Zukunft.
Wer weiß, vielleicht wird ja hier noch, wie heißt nochmal dieser eine Weißrusse, der auch gerne runtergeht.
Sergej Lajkovic.
Genau, vielleicht kämpft der ja auch noch auf der Karte, das würde es abrunden.
Ja, ja, das passt auch zu Don Kings Status so im Boxgeschäft, der ist ja eigentlich auch total raus. Vielleicht könnte er noch Oleg Maskaev oder, wir haben schon lange nicht mehr erwähnt, Enzo Macarinelli nochmal gewinnen in den Kämpfen. Ich weiß es nicht, aber Don King ist auch kein wirklicher Faktor mehr, der ist einfach alt, ist einfach vorbei. Ne?
Der war ja schon vor 10 Jahren kein Faktor mehr.
Ja.
Was dann da teilweise irgendwie, aber der hat immer noch irgendwie einen Draht zur WBA. Erinnere dich mal an den Kampf damals, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Das war auf jeden Fall auch ein Don King-Boxer. Das war eine Sauerland-Veranstaltung und dann hat doch da Jürgen Bremer um die WBA-Weltmeisterschaft geboxt. Wie hieß der noch?
Ja, gute Frage.
Wurde ich halt auch gefragt, wie ist der denn in die Ranglisten reingekommen? Der war zwar physisch sehr fit und der konnte auch etwas. Versteh mich da nicht falsch. Aber gegen Bremer war der boxerisch ja sowas von dermaßen unterlegen, wo du dich halt denkst, hey, das ist doch Don King. Ich meine, der hatte George Foreman, der hat den Rumble in the Jungle gemacht, der hat Ali co-promotet, der hatte Mike Tyson, was der alles gemacht hatte in den 70er, 80er, 90er Jahren. Und dann kommt der mit so einem Typ an? Warum?
Ja. Weiß ich auch nicht. Das ist wie im letzten Jahrtausend, hat er so Typen, so Namen wie Trevor Bryan oder Manuel Char wahrscheinlich kaum in den Mund genommen. Oder wahrscheinlich nicht mal für seinen Boxer als Sparringspartner engagiert. Weil das ist einfach, das zeigt ja auch den ganzen Niedergang von Don King. So, ne?
Ja, gut, man darf auch nicht vergessen, dass der seine Boxer auch von vorne bis hinten komplett über den Tisch gezogen hat und verarscht hat. Das hat sich dann halt auch mal irgendwann rumgesprochen. Und dann ist halt auch keiner mehr zu dem hingegangen.
Ja.
Wenn Bob Arum hat's gefreut. Gut, was haben wir denn sonst noch so an News? Oh, eine Nachricht, die finde ich aus deutscher Sicht sehr interessant, obwohl sie streng genommen nichts mit Deutschland zu tun hat. Chris Eubank Jr. hat bei Team Sauerland unterschrieben. Da bin ich ja jetzt ehrlich gesagt ziemlich baff drüber, als ich das gelesen habe, weil Chris Eubank Jr. ist jetzt, der ist jetzt nicht richtig, richtig, richtig gut. Der ist... Also es ist schon ein guter Boxer, keine Frage, aber der ist halt nicht Weltklasse. Gegen Groves und so hat er ja schon den Kürzeren gezogen und Groves war da, fand ich, auch schon so ein bisschen Past Prime, aber nichtsdestotrotz ist das ein Boxer mit einem sehr ansehnlichen Stil. Deswegen wundert es mich dann doch, dass der dann bei so einem mittlerweile kleinen Promoter wie Sauerland unterschreibt.
Ja.
Hast du da irgendwie eine Erklärung für, warum der jetzt sagt, ich gehe jetzt zu Sauerland, weil ich da so eine tolle Zukunft habe?
Nee, ich kann mir nur erklären, dass er vielleicht ja nicht so einfach ist, vielleicht mit seinem Vater im Umgang. Aber sonst ist er sicherlich immer noch ein guter Contender, so, ne? Also ich würde mir, ist ja fast jeder Kampf mit ihm wäre irgendwie im Supermittel oder wo auch immer er dann kämpfen mag, eigentlich nicht uninteressant, weil er bringt ja Leistung, ist engagiert im Ring, ist ja auch nett anzusehen, finde ich.
Definitiv. Also,
weiß ich nicht. Und vom Leistungsniveau ist er schon sehr ordentlich, ne? Also, ich würde den lieber in den meisten Kämpfen sehen als die meisten anderen Boxer. Und von daher finde ich es schon auch so ein bisschen verwunderlich, was die sich davon versprechen. Aber ja, manchmal erstaunt das Boxen einen ja auch.
Naja, man kann gespannt sein, welche Früchte diese Zusammenhalt tragen wird. was haben wir denn sonst noch so an Nachrichten? Oh, eine Nachricht aus Deutschland. EC Promotion. Aerochannon entlässt die Mehrheit seiner Boxer bzw. stellt sie frei. Ich habe in diesem Bericht, das haben wir ja auch letzte Woche schon in dem Interview mit Klaus Frevert erwähnt, wusstest du, dass EC Boxing 25 Boxer unter Vertrag hatte?
Nein. Das ist mir unbekannt.
Ja, das waren wohl teilweise auch so Co-Promotions, also jetzt zum Beispiel mit Manuel Char, ja, der ja bei ihm auch unter Vertrag ist, dass das so eine Art Co-Promotion ist. Aber trotzdem 25 Boxer, das klingt ja fast wie so alte Universumzeit mit 40, 50 Boxern.
Ja, aber wenn man mal auf der Homepage ist, also von da stehen schon zum Beispiel schon gar nicht 25 Kämpfer. Und wenn ich mir die Namen da durchlese, dann, sag mal, dann, wenn man was erreichen will, wundert mich bei der Hälfte der Namen nicht, dass man vielleicht das nicht weiter verfolgen sollte, weil es einfach relativ sinnbefreit ist. So, wenn ich die Namen, die ich da so lese, weil, ja, will ich jetzt keinen von nennen, aus Sicherheitsgründen, aber viele davon haben jetzt nicht unbedingt das höchste Niveau und die großen Karriere Aussichten. Und es ist ja schon so, dass man irgendwie da Walisch und keine Ahnung, die Seferis und den Formella und so, die hat man ja schon mehr oder weniger ein bisschen verkauft. So zum Verlieren irgendwo hingeschickt. Christian Hammer ist ja eigentlich auch nur ein Edeljourneyman, kann man es vielleicht nennen, oder ein Gatekeeper. Aber man hat auch selbst Erik Pfeiffer versucht zu verkaufen und so. Also das macht alles keinen guten Eindruck. Und
man darf jetzt nicht vergessen, dass Aerochannon oder beziehungsweise die EC Box Promotion jetzt auch kein großer Boxstall ist. Für das, was denen aber dadurch jetzt einmal zur Verfügung steht, haben sie, glaube ich, das Größte draus gemacht, was geht. Die haben ja wie viel oft schon mal öfters mal Boxer untergebracht bei Sauerland-Veranstaltungen, haben teils alte Sauerland-Boxer wie Caro Murat unter Vertrag. Da kannst du halt schon noch irgendwas mitmachen. Formella, denke ich mal, so ist technisch so auf dem höchsten Level von den allen.
Ja, Viktor Faust natürlich und Pfeiffer wahrscheinlich auch. Ne?
Genau, die würde ich noch mit reinnehmen. Die haben Erkan Tepa unter Vertrag, der ja formal gesehen ja auch kein schlechter Boxer ist. Er ist halt nur nicht immer austrainiert und hat jetzt halt so ein paar fragwürdige
Fährt Geschichten. Gerne auch mal Auto, ja. Autos von der Firma des BDB-Präsidenten mit Mittelchen an Bord. Da könnt ihr euch gerne mal die Sport Inside-Reportage zu angucken. Ist sehr, sehr aufschlussreich und zeigt die ganze Seriosität des Boxsports.
Du hast natürlich mit Igor Mikalkin noch jemanden drin, der schon mal in die Weltmeisterschaft gegen Sergej Kovalev geboxt hat. Der ja übrigens auch, fällt mir gerade ein, das könnte man ja auch noch in die News mit reinnehmen, eigentlich nächstes Wochenende boxen sollen, aber bei Doping erwischt worden ist und deswegen nicht kämpft. Natürlich wahrscheinlich nur gutes Fleisch gegessen.
Das war Fleisch. Also der hat wahrscheinlich hier mit dem Alvarez mal ein bisschen war essen oder so. Oder ist mit Kantepa Auto gefahren, man weiß es nicht.
Wer weiß.
Ja.
Was haben wir sonst noch so an Nachrichten? Arthur Abraham hat offiziell seine Karriere beendet. Fast drei Jahre nach seinem letzten Kampf. Ja, wer hätte das jetzt gedacht?
Ja, ich hätte mir schon noch vorstellen können, dass vielleicht noch ein Kampf gegen Sturm kommen könnte, weil die sind ja so schon beide etwas älter, aber Abraham ist natürlich auch die letzten Kämpfe, ja, ist schon okay, dass er aufhört. Das hat mich auch nicht mehr vom Hocker gerissen. Ich denke, niemanden mehr. Und ja, er soll seine Rente genießen.
Eben. Also ich gebe auch ganz offen zu, selbst wenn er jetzt nur heute gegen Sturm kämpfen würde, ich würde mich nicht mehr interessieren. Dafür sind die beiden einfach zu alt.
Ja.
Da hast du einfach keinen Mehrwert draus. Also das würde mich heute einfach wirklich nicht mehr unter einem wirklich sportlichen Aspekt interessieren. Das hätten sie damals 2015, 16, wo sie bei Sat.1 waren, da hätte man es machen können, da hätte man es machen sollen, aber es wurde nicht gemacht und ganz ehrlich, jetzt brauche ich das auch nicht mehr.
Und zu Sturm gab es noch das Gerücht, dass er vielleicht am 24. April oder die Meldung gegen Feigenbutz kämpfen könnte, dass man daran wohl bastelt. Wäre ganz witzig, aber wird man sehen, ob das Ding wirklich so kommen wird.
Richtig, also das ist jetzt Stand jetzt eh nur ein Gerücht, also nicht wirklich eine Nachricht. Deswegen gehen wir dann darauf ein, wenn es konkreter wird. Konkret ist dagegen die Trennung von Christian Thun und der Universum Box Promotion nach nur 8 Monaten. Interessant ist da, dass es unterschiedliche Angaben gibt. Wenn man jetzt zum Beispiel sich einen Zeitungsartikel von Nord News anguckt, hier heißt es dort, dass sich Thun von denen getrennt hat, weil es irgendwie nicht gepasst hat. Und auf einem Bericht von RTL.de heißt es, dass sich Universum von Thun getrennt hat, weil er einen zu langen Aufbau gebraucht hätte. Wer da jetzt am Ende recht hat, weiß ich nicht.
Ja, aber das finde ich ist relativ klar zu sehen, wer da recht hat.
Dann sag es.
Also ich finde, wenn, also erstmal, der Ismail Oetzen, der sagt, er hätte noch viele Aufbaukämpfe gebraucht, was etwa 3 Jahre gedauert hätte. Die Zeit können wir in seinem Alter nicht mehr investieren. Da denke ich mir, okay, wenn ihr das nicht könnt, warum habt ihr dann mit ihm einen Vertrag geschlossen und ihn überhaupt unter Vertrag genommen? Das passt doch schon mal gar nicht so von der Aussage. Warum arbeite ich mit jemandem zusammen, wo ich doch und kündige ihn dann, weil der doch aufgebaut werden musste? Es war doch klar, was man bekommt. Also das ist mir ein Rätsel. Und extrem mies finde ich auch, dass er noch nachtritt und sagt, dass er im Sparring gegen José Ladue angeblich in der ersten Runde K.O. gegangen sei. Das ist möglich, wissen wir nicht. Aber das ist, finde ich, ein ziemliches Schlechtreden, was der Oetzen da betreibt. Finde ich, also für mich wirkt das ziemlich nach Nachtreten und unseriös. Ja, wer da wen gefeuert hat, weiß ich nicht, aber ich denke, also so wie ich das so von der Ferne sehe, würde ich eher so sagen, dass sich der Thun getrennt hat, weil Universum macht ja auch nicht viel. Also gefühlt läuft es da ja auch nicht wirklich. Und ich denke, der hätte sich da vielleicht schon mehr erwartet, aber man weiß es natürlich nicht. Dazu müssten wir ihn vielleicht irgendwann mal befragen. Und ja, es wirkt auf jeden Fall für mich irgendwie von Universum-Seite unprofessionell, nachtretend und heuchlerisch, weil das passt für mich nicht, wenn man sagt, der Aufbau hätte noch gedauert, die Zeit können wir nicht investieren. Also das, aber ihn da vorher unter Vertrag zu nehmen, das ist, also es gibt für mich kein rundes Bild und das widerspricht sich und wirkt für mich unseriös und muss ich so sagen, also das.
Ja, hinzu kommt ja auch, wenn es heißt, die haben sich von Thun getrennt, dann machen sie es jetzt. Wenn du jetzt aber ein bisschen rechnest und vielleicht so ein bisschen Instagram oder so mal verfolgt hast, kannst du eigentlich schon mit auch rechnen, dass das eigentlich gar nicht so stimmen kann, denn wann war Thun das letzte Mal in Deutschland? Und wann kann er dann also im Sparring gegen José Ladue K.O. gegangen sein? Das ist ja schon eine ganze Weile her dann.
Das weiß man nicht. Also das finde ich auch. Also.
Und dann wird er jetzt erst gekündigt? Also er hat jetzt am 14.11. hat er in Hamburg das letzte Mal geboxt. Davor war er in Florida gewesen, hat da geboxt. So, und das heißt also jetzt 3 Monate, nachdem der letzte Kampf war, und danach ist er ja, soweit ich weiß, auch wieder zurück in die USA geflogen, weil er da ja auch lebt und ja, auch trainiert, dann muss er ja quasi anfangen November K.O. gegangen sein. Und dann machst du machst du 3 Monate später, gibst du die Kündigung raus. Das passt irgendwie nicht. Das
ist äußerst widersprüchlich, finde ich, was Universum sagt, aber das passt so in das Bild, was man auch von Universum hat, oder was ich zumindest so gewonnen habe von dem Nachfolger von Universum, die sich halt auch nur noch mit dem Namen schmücken. Also für mich passt das alles nicht zusammen. Es gibt kein schlüssiges Bild. Und ich glaube eher, dass der Thun unzufrieden war mit Universum und das dahingehend aufgelöst hat. Aber das wirkt für mich alles nicht rund. Auch komische Sache. Also. Aber diese Äußerung von Universum-Seite kann ich null nachvollziehen. Das Nachtreten kann ich nicht nachvollziehen. Und ich würde da, also ich für mich wirkt das äußerst merkwürdig von Universum sein.
Ja, vor allem, wenn du jemanden mit 5 Kämpfen irgendwie unter Vertrag nimmst, ja, der braucht noch einen Aufbau. Ja Gott, der hat 5 Kämpfe, natürlich braucht der einen Aufbau. Jeder braucht einen Aufbau, wenn du nicht gerade Wassyl Lomachenko bist.
Ja, oder in der Zeit hat er vielleicht erst 3 oder 4 Kämpfe, weiß ich nicht genau, wann er unter Vertrag genommen wurde, aber ja, seine letzten beiden Kämpfe hat er wahrscheinlich unter Universumflagge bestritten und die beiden hat er vorzeitig gewonnen. Also wo ist das Problem? Also ich sehe da, also für mich wiegt das von, wie gesagt, äußerst merkwürdig, was das Universum da so veranstaltet, aber das wirkt es im Grunde, seit es die gibt, wieder gibt.
Gut, gut. Ah, noch ein Promotion-Ding könnten wir ja noch in die News mit reinnehmen. Und zwar, Saul Canelo Alvarez hat einen Promotion-Deal mit Eddie Hearns Matchroom Boxing in den USA abgeschlossen. So werden also auch weiterhin die Kämpfe von ihm bei DAZN sein. Und so wie es aussieht, am 27. Februar steigt er wieder in den Ring gegen den WBC-Pflichtherausforderer Avni Yildirim. Ja.
Warum? Warum? Das gibt's doch gar nicht.
Streng genommen hat der doch eigentlich so, ist doch der die Cash-Cow, dass du sagen kannst, dass der sagt, dass der doch eigentlich einen auf Klitschko machen könnte und sagt, okay, dann mache ich mal meine eigene Promotion, bin mein einziger Boxer, den ich unter Vertrag habe und streich all das Geld ein.
Ja. Warum? Also ich frage mich echt, warum? Der hat das doch mit nichts verdient. Ich meine, wir haben vorhin über Chris Eubank geredet. Eubank hat den Yildirim in der dritten Runde ausgenockt. Und jetzt will der Pound for Pound Weltmeister oder Pound for Pound Champ oder einer der Pound for Pound Boxer möchte gegen kämpft gegen
Ja, was
Afni.
heißt möchte? Er ist Pflichtherausforderer.
Ja, das hat er sich auch verdient. Also ich finde auch, die Pflichtherausforderung hat er sich mit der TKO oder mit der Niederlage gegen Anthony Durell auf jeden Fall verdient. Also das ist wirklich toll. Und davor der knappe Kampf gegen abgehalfterten Lolenga Mock, wo er schon die Punktrichter brauchte. Der Typ, der 14 Niederlagen hat und einfach uralt ist und durch ist. Und boah, warum? Warum kämpft er gegen jemanden, der eigentlich nicht viel mehr als ein Journeyman ist? Also das macht für mich, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Also der muss sich die Verbände ja von Öner irgendwie bequatscht haben lassen und der reibt sich jetzt die Hände, dass der richtig Kohle macht. Aber das macht ja, sportlich macht das überhaupt gar keinen Sinn. Den nächsten Kampf macht er dann gegen Suleiman Duck oder wie soll das weitergehen? Oder gegen Donald Trump oder ich weiß es nicht, gegen Trump oder gegen Don King um die Schwergewichtsweltmeisterschaft. Was ist denn das? Also, was ist das für eine Ansetzung? Das ist doch, das kann man doch absolut nicht ernst nehmen. Und das zeigt ja auch wieder mal die Probleme des Boxsports. Weiß ich nicht, während die UFC heute nach Conor McGregor ja gegen soliden Gegner angesetzt hat, kämpft Saul Alvarez gegen Avni Yildirim. Glückwunsch, Boxsport. Ganz, ganz groß. Also, was soll das? Also, ich kann mir das echt nicht erklären, wie das zustande kommt. Das ist doch ein Witz. Das ist einfach nur ein Witz.
Natürlich ist das ein Witz, das ist halt auch ein Witzgeschäft.
Ja.
Eddie Hearn hat ja auch gesagt, es wäre viel besser eigentlich, wenn er quasi seine eigenen Veranstaltungen mit seinem eigenen Titel macht und dann mal die ganzen Boxverbände da mal von ausschließen würde, weil die machen ja im Endeffekt, machen die ja gar nichts für den Sport. Die stellen halt quasi ihren Gürtel zur Verfügung und halten die Hand auf, damit um diesen Gürtel halt geboxt werden darf. Während bei der UFC halt quasi die Liga der Veranstalter ist und die
Ja.
Promoter auf die Veranstaltung der Liga kommen.
Ja, aber im Boxsport, die Verbände machen was, lassen mit sich machen, was sie wollen. Alvarez kriegt irgendwelche Titel in Gewichtsklassen, in denen er gar nicht kämpft. Der ist irgendwie dann Light Heavyweight Champion und es war kein Light Heavyweight Kampf nach Light Heavyweight Regeln und trotzdem kriegt er da irgendwelche Gürtel. Das ist ja auch, boah, also das ist schon irgendwie eine, weiß ich nicht, ziemliche Witzveranstaltung. Also vollkommen nutzlos und warum? Also ich verstehe nicht, warum man das macht von eurer Seite, weil das ist, klar, gibt es ein K.O. irgendwie erste, zweite Runde, aber mich würde echt mal interessieren, wie das so in den Hinterzimmern gelaufen ist, wie das so zustande kam. Also, ich habe da gewisse Vorstellungen, aber die äußere ich besser
Ach,
nicht.
also den Kampf werde ich mir wahrscheinlich angucken, aber nicht live, sondern morgens, wenn ich aufstehe, in der Wiederholung bei DAZN.
Ja, klar,
Die
dauert ja
zwei
auch
Runden, die
lange.
halte ich auch noch durch.
Ja, das ist so sinnbefreit. So. Ich meine, der Typ kommt aus der Niederlage gegen Jirel. Hat davor gegen den alten Lolenga Mock vielleicht verloren. Der 14 Niederlagen hatte. Und das qualifiziert ihn jetzt für den Kampf gegen Alvarez, gegen die größte Cash Cow. Das ist doch Das ist so offensichtlich, so unseriös und so schlecht. Das macht ja alles überhaupt gar keinen Sinn. Weiß ich nicht. Das ist ja wie wenn, keine Ahnung, Bayern München, die spielen morgen gegen irgendwie den Verein vom Ascheplatz nebenan, um irgendwelche Goldweltmeisterschaften in irgendwelchen Fußballgewichtsklassen. Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist ja so ein Schwachsinn. Das ist absoluter Bullshit. Ich weiß nicht. Mich macht das echt fassungslos, dass es jetzt doch zustande gekommen ist. Aber das muss in irgendwelchen Hinterzimmern irgendwie ausgeklüngelt worden sein. Also anders ist das ja nicht zu erklären.
Irgendwer muss was in der Hand haben gegen den anderen, habe ich das Gefühl.
Wahrscheinlich. Ja, auch da gibt es von Sport Insight nette Dokumentationen, wenn man sich das mal anguckt, wie der Titel von Sturm und mit Hilfe Önos und so da hingewandert ist, der Super-Champion-Titel und so. Also er scheint auf jeden Fall recht gute Verbindungen, also der Herr Öner, zu dem äußerst seriösen Boxverband WBA zu haben.
Oder WBC in diesem Falle.
Ja.
Kommen wir noch zu ein paar Randbemerkungen, die bei den News dabei sind. Georg Bramowski, der ehemalige Assistenztrainer von Uli Wegner, ist auf Jobsuche, nachdem der Liechtensteiner Boxstall von Pit Gleim geschlossen hat.
Oh.
Ja, gut. Das ist schwierig. Wenn du ein Boxtrainer bist, ist das, glaube ich, heute wirklich schwierig, damit so seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Kannst du dich noch an diese Dokumentation erinnern, die wir mal gesehen haben, vom NDR, wo Carsten Röver an die Ostsee gezogen ist und dann da auf Jobsuche war und ich glaube am Ende Sporttrainer an der Schule geworden ist.
Ja, wer sollt ihr denn auch noch viel Geld als Trainer zahlen in Deutschland momentan? Wer? Es gibt ja kaum wirklich...
Ja, was heißt viel Geld? Überhaupt Geld?
Ja. Das Ding ist schwierig, also... Ja.
Wenn jetzt hier irgendwelche Jugendlichen bei sind und die sich überlegen, was möchte ich mal werden? Womit möchte ich meinen Lebensunterhalt verdienen? Boxtrainer ist nicht sonderlich lukrativ in Deutschland. Was haben wir denn sonst noch an Randbemerkungen? Dennis Ilbay steigt gegen den Briten Lewis Crocker in Dubai in den Ring. Ja, weil da in Dubai ja, wo jetzt auch momentan wo irgendwie, also wenn man bei Instagram reinguckt, sämtliche Promis scheinen momentan in Dubai zu sein, weil man da wohl keinen Mundschutz tragen muss, keine Ahnung. Und kämpft dort um die WBO-EM. Ja. Ist ja schön, dass da überhaupt mal was stattfindet, von daher. Und ansonsten hat noch der US-Co-Promoter Iwailo Gotsev, das ist der Co-Promoter von Kubrat Pulev, der Presse verraten, dass der Schwergewichtler einen Monat vor dem Fight gegen Anthony Joshua an Corona erkrankt gewesen ist. Pulev möchte am 6. Juni 2021 in den USA wieder in den Ring steigen.
Ja, das sind auch immer so Dinger, um das zu relativieren. Beweis. Weiß ich nicht. Und das ist ja auch immer, was soll das?
Ja.
Das ist ja nur du kannst ja gar nicht sagen, wie schwer er erkrankt ist. Vielleicht hat er einfach positiv getestet und keine Symptome. Also das sind immer so Sachen, damit will man natürlich irgendwas schönreden, irgendwas retten, was nicht zu retten ist. Ich finde, da macht man sich immer eher nur mit lächerlich, wenn man sowas so spät dann verkündet, um das irgendwie zu relativieren, schön zu reden. Ja, also ich weiß nicht, was das soll. Aber gut.
Wie du schon gesagt hast, irgendwas zu retten, was nicht zu retten ist. Irgendwas, was schön geredet werden muss. Das ist halt das Boxen.
Ja, das können die immer gut. Das ist Boxen in der heutigen Zeit.
Und mein Wellensittich ist vor 3 Monaten gestorben. Ich bin darüber noch nicht hinweg. Deswegen habe ich es nicht geschafft, die Weltmeisterschaft zu gewinnen.
Ja, Suleiman Dakis übrigens auch. Er hatte in den 90ern einen Kampf gemacht. Da hat er... leichte Rückenbeschwerden gehabt, ne? Hat er jetzt gesagt.
Hm.
Ja.
Das hat die ganze Karriere
richtig.
Eine ganz andere Richtung geleitet.
Absolut, absolut. Und dann, ja, sonst wäre er sicherlich heute einer der Pound-for-Pound-Champions. Nein, aber das... ja, das ist schwierig. Schwierige Zeiten im Boxen. Sieht man ja auch an den ganzen News, was wir da so erzählen. Das sind ja auch alles so Nachrichten vom Niedergang. Also Sturm gegen Feigenboot, wenn man das mal so zusammenfasst. Bramowski ohne Job. Pulev redet irgendwas schön, ist uralt und redet noch irgendwas schön. Alvarez gegen Yildirim. Das ist doch verheerend. Das ist doch wirklich verheerend. Dann die Öffentlichkeitsarbeit hier von Universum. EC Promotion entlässt Leute. Eubank unterschreibt bei Sauerland. Char gegen Brian. Was sind das für News? Das ist doch absolut grausam und verheerend. Das sind ja nur... eigentlich komplett nur negative News.
Du solltest Motivationsredner werden.
Nein, aber das ist...
aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was
du meinst. Da war doch nicht eine positive Nachricht dabei. Gut, man kann vielleicht Sturm gegen Feigenwurz irgendwie als positiv sehen, aber... Boah, also ich... Das ist schon hart im Moment, Boxfan zu sein. Und ihr müsst stark sein. Vielleicht kommen auch wieder bessere Zeiten, aber... So in der aktuellen Verfassung ist schon hart, ist schon schwer.
Bevor es noch schwerer wird, würde ich sagen, lassen wir es für heute sein. Hört auch beim nächsten Mal wieder bei uns rein. Vielleicht schafft ja Truax gegen Plant das Unfassbare.
Unmöglich.
Was ich nicht glaube, nicht passieren wird. Aber man weiß ja nie.
Ja.
In diesem Sinne, bleibt gesund, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Servus.
The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de.